Ja, unser Thema lautet heute Morgen die drei Weisen. Jonathan hat dazu die Schriftlesung gehalten. Heute ist ja der 6. Januar. Das ist ja der Dreikönigstag in der Schweiz. Stellen Sie sich mal vor, da gibt es in der Schweiz, an diesem Tag gibt es in der demokratischen Schweiz über 1 Million Könige. Und das funktioniert. Das ist ja Brauch und Tradition, ganz besonders hier in der Schweiz, in anderen Ländern auch, aber hier speziell, dass man an diesem 6. Januar den sogenannten Dreikönigskuchen backt oder kauft. Und das Schöne ist, dass dann dieser Kuchen besteht meistens, ich habe mal einen mitgebracht, ja, das war auch, danke. Also der Kuchen besteht aus 7 Teilen und in einem von diesem Stück ist so ein kleiner König eingebacken. Meistens aus Kunststoff oder etwas. Und das ist dann immer spannend in der Familie, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ob Sie diese Tradition halten, wer dann, in welchem Stück dann dieser König zu finden ist, weil der bekommt dann eine Krone, ich glaube, die habe ich auch noch irgendwo. Ja, den muss man dann auspacken, mache ich jetzt nicht, der bekommt dann eine Krone und der ist dann den ganzen Tag über König und darf abwaschen und also ich habe ihn gestern schon gekauft, meine Frau und ich, wir sind ja alleine und da habe ich ihn gestern gekauft und dann haben wir schon gegessen und dann sagt sie, Norbert, 7 Stücke, das kriegen wir noch nie auf. Ich sage, pass mal auf, 1. Stück. Und ihr 1. Stück, da war der König drin. Ein Jahr hatten wir mal, ich erinnere mich noch als Familie, da saßen wir, waren unsere Kinder noch klein. Und wir saßen und wir kriegten unseren Königskuchen und jeder war gespannt, wo ist jetzt der König drin. Und irgendwie meine Frau, ich weiß nicht, man musste sie ans Telefon, irgendwas war. Sie musste raus und in meinem Stück war dann der König. Und sie war immer bedauert oder hat sie immer bedauert, ich bin nie König, ich werde nie König. Und dann habe ich den König genommen und in ihrem Stück gesteckt. Und die Kinder ganz gespannt guckten und die Mama kam zurück. Und dann entdeckte sie den König in ihrem Stück. Oh, ich bin König! Ja, war ein bisschen gemein, ne? Aber nur ein bisschen. So, wer hat denn von Ihnen schon den Königskuchen gegessen? Ja, das ist doch wunderbar, das ist doch eine Schweizer Tradition. Vielleicht tun Sie das heute ja noch. Und wer war König? Ja, einige sind König geworden. Ja, wunderbar. Ja, das ist schön. Das Schöne dabei ist eigentlich, es gibt ja Traditionen, die sind gut und nützlich und wertvoll. Und es gibt auch andere Traditionen, wir kommen noch darauf zu sprechen. Aber das Schöne finde ich bei diesem Dreikönigstag, wie man ihn nennt, das ist so dieser christliche Hintergrund. Das ist ja eigentlich das Fundament, der christliche Hintergrund auf den König aller Könige und auf die Weisen, die diesen König im jüdischen Land, den König der Juden, besucht haben. Das ist ja der Hintergrund und daran darf man sich dann auch erinnern. Natürlich, es ist klar, wir wissen nicht, ob es sich tatsächlich um 3 Könige gehandelt hat. Um Könige ganz bestimmt nicht. Es waren 3 Weise aus dem Morgenland. Ob es jetzt 3 waren oder 30, vielleicht eine ganze Karawane, das kann man nicht sagen. Man leitet das ab von den 3 Geschenken. Ja, es wurden ja 3 Geschenke dem Jesuskind in die Krippe oder vor die Krippe gelegt. Und da haben dann manche gemeint, es seien 3 Weise gewesen. Aber es können auch 10 Weise gewesen sein, die 3 Geschenke gegeben haben. Also das wissen wir nun tatsächlich nicht. Ihre Namen Balthasar, Melchior und Kaspar, die sind auch ganz bestimmt erfunden worden. Also so haben sie nicht geheißen, wenn auch die Tradition so schön sein kann. Aber das ist nun mal so. Und sie kamen, das wissen wir, sie kamen auch nicht aus Afrika oder so, sondern sie kamen aus dem babylonischen Großraum. Also sagen wir mal so aus dem babylonischen Gebiet und sie hatten ein gewisses Hintergrundwissen. Das ist ganz wichtig, Denn in diesem babylonischen Gebiet, wo also diese Weisen aus dem Morgenland herkamen, da haben ja Juden gelebt über Generationen. Und die da zu Hause waren und die hatten die Schrift. Und da war ja in Babylon, war ja einer der größten Propheten. Wie hat er geheißen? Daniel. Und dieser Daniel, er hat ja tiefste Prophezeiungen gegeben. Und er wurde ja dann von dem König Nebukadnezar über alle Weisen gestellt. Und man sieht ja diesen kompromisslosen Daniel mit seinem Bekenntnis. Da waren die Babylonier und die anderen Juden, die die Schriften hatten, die heiligen Schriften. Ja, ich denke mal, dass die Weisen aus dem Morgenland auch ein gewisses prophetisch-biblisches Hintergrundwissen hatten, eben durch die Juden in ihrem Land und dann auch noch auf den Stern gucken. Wir kommen darauf nochmal zurück. Ich möchte aber heute Morgen die Weisen nehmen, wir wissen nicht, wie viele es waren, aber ich möchte diese Weisen nehmen als Anlass für oder um über drei andere Weisen zu sprechen. Erstens die Sichtweise, zweitens die Denkweise, drittens die Handlungsweise. Anlass sind die drei Könige, ja? Oder ob es drei waren, wie gesagt. Die Sichtweise prägt unsere Denkweise. Und unsere Denkweise bewirkt unsere Handlungsweise. Ist es nicht so? Berufsleben, in der Schule, in der Familie, in den Hobbys, religiös, christlich. So wird es immer sein. Wir beginnen mit der Sichtweise. Die erste Weise oder Weisen. Die Weisen, ohne Zweifel, hatten die rechte Sichtweise. Sie hatten, wie ich schon andeutete, wahrscheinlich einen prophetischen Blick oder sagen wir ein prophetisches Hintergrundwissen. Und sie hielten Ausschau auf den König der Juden, auf Jesus Christus, auf den König, auf den Stern. Und sie kamen von sehr weit, um diesen König der Juden zu finden, ihn allein anzubeten, ihm ihre Hingabe zu bezeugen und die Geschenke vor ihm niederzulegen. Das ist doch schon, habe ich mir gedacht, eine Lektion für unser Leben. Denn wir werden beeinflusst von unserer Sichtweise. Die hatten also täglich vielleicht diese Sichtweise, wann geht der Stern auf? Irgendwann wird in Judäa, im jüdischen Land, der König geboren, der König der Juden, über den die heilige Schriften reden. Vielleicht, ich gehe davon aus, von dem uns die Juden in unserem Land und der weise Daniel uns berichtet hat. Martin Luther hat einmal gesagt, die höchste Lektion der Theologie ist, Christum erkennen zu können. Wenn wir das haben, wenn wir ihn gefunden haben, wenn wir ihn erblicken, dann haben wir keine Fragen mehr. Dann werden wir auch nicht mehr weiter suchen, als nur noch ihn. Ich möchte mich an dieser Stelle, das sage ich ganz bewusst, beziehungsweise ich habe es eigentlich getan, der Selbstprüfung unterziehen. Das ist ja immer gut, nicht wahr? Ich möchte mich selber fragen, und Sie dürfen das für sich ja auch in Anspruch nehmen, wie ist es um meine Sichtweise bestellt? Was habe ich eigentlich vor Augen? Welche Ziele habe ich vor Augen? Welches Ziel verfolge ich? Was prägt mich in meinem Leben? Auf was steuere ich zu? Erwarte ich zum Beispiel noch den Erscheinenden? Die Weisen aus dem Morgenland, die wussten aufgrund der hebräischen Schriften, irgendwann kommt der Messias. und sie hielteten vielleicht täglich danach Ausschau. Und auf einmal war er da. Und wir haben die gleiche Verheißung, nämlich der Rückkehr unseres Herrn Jesus Christus. Haben wir diese Sichtweise noch? Die rechte Sichtweise. Sind wir Weisen? Da gibt es nämlich drei Feinde, die sich der Sichtweise auf Jesus entgegenstellen. Und ich möchte diese drei Feinde, die sind so, das ist wie so eine Verwandtschaft, wie so eine kleine Familie, so sagen wir, nennen wir sie mal Drillinge. Drei Feinde, die sich der Sichtweise auf Jesus entgegenstellen. Das ist die Selbstsicht. Zweitens die Kurzsicht. Und drittens die Traditionssicht. Ist alles so ein bisschen eng. Wie so in einer Familie. Nur wir. Ja, unsere Familie. Meine Familie. Die Selbstsicht, die Kurzsicht, die Traditionssicht. Beginnen wir mal mit der Selbstsicht. Ich würde sagen, die Selbstsicht hat die rechte Sichtweise verloren oder vielleicht auch nie gehabt. Da dreht sich nämlich alles nur um einen selbst. Also da geht es, sagen wir mal, um die eigene Meinung, da geht es um die eigene Einstellung, da geht es um Eigeninteressen, da geht es um eine persönliche, vielleicht egoistische, positive Selbstauferbauung, um nichts mehr anders. Nicht mehr wirklich verändert zu werden, korrigiert zu werden, in der Heiligung weiterzumachen oder dergleichen. Nein, da dreht sich alles um sich selbst und alles wird auch von daher beurteilt. Da nimmt man keine Lasten mehr auf die Schulter, da nimmt man keine Wege, vielleicht schwere Wege für Jesus Christus unter die Füße. Da ist man auch nicht bereit zu leiden oder dergleichen oder wie ich schon sagte, sich auch mal ansprechen und korrigieren zu lassen, wenn man in der Bibel liest oder wenn man vielleicht unter dem Wort Gottes irgendwo ist. Das ist schade, da ist man nämlich selbst zum Stern geworden, um dem sich alles dreht. Und da ist nicht mehr der Herr Jesus der Stern, auf den wir schauen sollten. Dann gibt es eine Selbstsicht, die nur sich selbst stehen lässt und alles andere umbringt. Das gibt's auch, oder? Es gibt Gemeinden, die so reagieren, es gibt einzelne Christen, die so irgendwie geprägt sind oder diese Einstellung haben. Nicht umsonst, mitten in der Geschichte, wir haben es jetzt nicht gelesen, aber mitten in der Geschichte der Weisen schaltet sich ja der Herodes ein. Und dieser Herodes, der hatte nur eine Sicht. Ich. Und dafür war er bereit, alles andere zu ermorden. Die Kinder in Bethlehem, seine Lieblingsfrau Marianne, die er wirklich liebte. Und nur weil er Angst hatte, die könnte in Konkurrenz zu mir stehen, bringe ich sie lieber um, obwohl ich sie liebe. Stellen Sie sich das mal vor. Ist das schlimm? Herodes. Übrigens, da fällt mir gerade ein zwischendurch, spontan, da war eine Kinderstunde und eine Vorweihnachtszeit, Kinder kamen nach Hause in ihre Familie und der Papa fragt den Jungen, kleinen Jungen, du, über was habt ihr denn heute geredet in der Kinderstunde? Und da sagt der Junge, ach, wir haben geredet über diesen Rhodes. Und da sagt der Papa, über diesen Rhodes, den kenne ich ja gar nicht, wo kommt der denn vor in der Bibel? Ne? Naja, dieser Rhodes da, ach Junge, da vertust du dich, der gibt's nicht. Doch, dieser Rhodes, der da die Kinder umgebracht hat in Bethlehem. Und dann sagt der Papa, ach, der heißt doch nicht Rhodes, der heißt doch Herodes. Und da antwortet der Junge, so einen nenne ich doch nicht Herr. Ja. Dann gibt es Gemeinden, ganze Gemeinden, aber auch natürlich selbstverständlich auch sogar Institutionen oder einzelne Christen und Gott bewahre uns, die haben die Sichtweise der biblischen Prophetie verloren. Ich möchte nochmal zurückkehren zu den Weisen aus dem Morgenland. Ich habe es ja schon zweimal gesagt, ich möchte es nochmal wiederholen. Die Weisen aus dem Morgenland, die waren prophetisch beeinflusst, biblisch prophetisch beeinflusst. Die hatten ein biblisch prophetisches Hintergrundwissen. Davon kann man einfach ausgehen, weil so viele Juden mit heiligen Schriften in Babylon gelebt haben und weil eben der Daniel da zu Hause war und der Oberste der Juden gewesen ist und der sprach ja schon von einem Menschensohn, der einmal erscheinen würde. Und es war auch von dem Stern, es wird ein Stern aufgehen von Jakob und so weiter. Diese Schriften gab es ja. Und da waren die also prophetisch, biblisch beeinflusst und hielten aus nach diesem Stern, der da aufgehen sollte. Und da habe ich mir gedacht, ja Mensch, heute tausende Jahre später, wir haben ja genau den gleichen Auftrag. Der steht ja im 2. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 19. Und ihr tut wohl, auf das prophetische Wort zu achten, bis der Stern aufgeht in euren Herzen. Bis der Stern aufgeht. Ach, da findet man zur Ruhe, da kommt man zum Frieden. Ich habe da etwas gelesen vor einiger Zeit schon von James Shorrows, der ist der Direktor der Freunde für Israel in Nordamerika. Und er schrieb in der Zeitschrift Israel, mein Erbe, folgendes: Dispensationalismus und Zionismus sind in vielen Bereichen der christlichen Hochschulausbildung zu anstößigen Begriffen geworden. Das Studium der Eschatologie, der Lehre von den zukünftigen letzten Dingen, also der biblischen Prophetie, nimmt in Hochschulen, die früher dispensationalistisch ausgerichtet waren, ab. Und die nächste Generation der Leiter in christlichen Werken sieht nur geringen oder gar keinen Wert im Studium der Zukunftsprophetie oder noch schlimmer, betrachtet es als etwas, das man ganz und gar meiden sollte. Schade. Aber so sieht es tatsächlich in etlichen Gemeinden oder auch in manchen Bibelschulen aus. So, kommen wir zum nächsten, da ist die Kurzsicht. Ich habe ja gesagt, die Eigensicht, die Selbstsicht und jetzt die Kurzsicht, das ist wie so ein Geschwisterpaar. Ja, das ist vielleicht die Schwester von der Selbstsicht, nicht wahr? Die Kurzsicht. Die ist eng verbunden also mit dieser und sie hat eben auch einen engen Raum. Da fehlt die Weitsicht auf Jesus und vor allen Dingen, das möchte ich jetzt mit der Kurzsicht sagen, da fehlt die Sicht auf die Gesamtgemeinde, auf die Gemeinsamkeit, auf die Brüderlichkeit und auf die Geschwisterlichkeit und auf die Verantwortung, die man der Gesamtgemeinde gegenüber trägt. Da geht es weniger um den Leib Christi als nur um sich selbst. Man tritt über seinen Schatten nicht hinaus. Man ist kaum teamfähig. Das sind Leute, die können nicht mit anderen oder in einem größeren Team zusammenarbeiten. Sind immer nur für sich. So kleinkrämerig. Sie sehen nur ihre Gemeinde, ihre vielleicht geschlossene Gemeinschaft, lehnen alles andere ab und stellen das sogar richterlich dar als nicht richtig. Oder sie sehen nur ihre Familie, das gibt es sogar auch. Da gibt es Gläubige, aber die sind nur im Familienverbund zusammen und drehen sich um diesen Familienverbund und sehen gar nicht, Mensch, wir sind doch Glieder eines ganzen vollkommenen Leibes in Christo und dafür sollten wir da sein. Die Weisen haben, ich staune darüber, also man muss sich das mal vorstellen, die Weisen, die haben ihre Heimat verlassen. Immerhin, ja? Die haben wahrscheinlich für diese Zeit, die waren ja, ich denke mal, Monate unterwegs, die haben ihre Familien verlassen, die haben ihr Königreich verlassen. Haben sie ihren König verlassen? Ich weiß gar nicht genau, gab es damals einen König da in Babylon? Ist auch egal, oder ihre Regierung verlassen. Und sie waren bereit, weit weg aus Babylon zu ziehen, aus diesem großen Gebiet, in ein klitzekleines Ländchen. Da war Babylon 100-mal größer. Und um deren König zu suchen und diesen König anzubeten. Erstaunlich. Die hatten eine Weitsicht. Die waren nicht kurzsichtig. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben für Kurzsichtigkeit. Einige besorgte Christen fragten einen Theologen, einen bekannten Theologen: Herr Professor, wenn wir einmal in der Ewigkeit sind, werden wir dann unsere Lieben wieder treffen und mit ihnen zusammen sein? Der Professor überlegte einen Moment und antwortete dann: Ja, wahrscheinlich, aber auch mit allen anderen. Hey. Was wollte er damit sagen? Hört mal, ihr Lieben, in der Ewigkeit, da gibt es keine Privatsphäre mehr, in der du dich mit deinen Lieben zurückziehen kannst. Mit deinem Papa oder deiner Tante, die auch mal gläubig waren. In der Ewigkeit wirst du genauso nah zusammen sein mit dem, den du hier vielleicht als Bruder abgelehnt hast. Mit dem du dich gestritten hast, den du ausgegrenzt hast, den du nicht leiden konntest. Und es ist sogar möglich, dass der, ich spreche jetzt natürlich bildlich, dass der am Tisch der Gemeinschaft direkt neben dir sitzt und dein vermeintlich Lieber unten am Tisch. Verstehen Sie? Wir sind Glieder an seinem Leib und das sollten wir besser mal berücksichtigen, dass das so ist und nicht immer nur uns sehen. Auch als Gemeinde nicht immer nur uns sehen. Und wir sind ja die Besten und wir sind ja die Einzigen. Ja, und da sind wir dann eben beim Dritten, das ist die Traditionssicht. Und der Traditionssicht waren die Pharisäer und Schriftgelehrten verfallen. Die waren ja eigentlich, ihr Anliegen war ja eigentlich im Ursprung gut. Die Pharisäer wollten das Gesetz aufrecht erhalten in der damaligen Zeit und die wollten die Juden wirklich auch an das Gesetz binden und halten, dass man es nicht übertritt. Aber dann haben sie immer mehr Gesetze hinzugetan und so weiter. Und die Schriftgelehrten, ja, der erste Schriftgelehrte, der genannt wird, glaube ich, war Esra, ja, die wollten die Juden tatsächlich in den Heiligen Schriften unterrichten, aber es kam dann so weit, dass das zu einer solch großen Tradition wurde, dass sie richtig darin gefangen waren. Und dass am Schluss galt nur noch ihre Ansicht und es galt nur noch ihre Überlieferung. Und alles, was da irgendwie in die Quere gekommen war, das wurde verurteilt und es wurde ohne zu prüfen umgebracht. Jesus, Johannes der Täufer, Stephanus. Einfach niedergetrampelt. Warum? Weil es ihrer Tradition, ihren Überlieferungen nicht mehr entsprach. Wir sind natürlich alle, das ist klar und das ist auch irgendwo ja verständlich, nicht wahr? Wir sind alle in unserem Gedankengut, in unserem Hintergrund Wissen und Denken und Agieren von unseren Familien und unseren Gemeinden oder etc., sind wir natürlich beeinflusst. Und wir müssen hier sagen, es gibt gute Traditionen, wichtige Traditionen, die uns binden, die uns halten. Aber es gibt auch Traditionen, die können gefährlich werden, wenn sie dem Gesamtbild der geoffenbarten Wahrheit des Wortes Gottes nicht mehr entsprechen. Oder wenn die eigene Tradition den anderen nicht mehr stehen lässt, weil man die eigene Tradition manchmal unbewusst über die Wahrheit der Bibel stellt. Ich kenne Gemeinden, da hat jemand, der ist mir auch bekannt, der hat diesen Gemeindenleitung gesagt, ja, aber wenn ich Ihnen biblisch zeige, dass dieses und jenes nicht richtig ist, was Sie hier tun, dann sagt er, das ist uns egal, wir haben das schon immer so gemacht. Ist das jetzt gut? Seid wachsam. Haltet am Glauben fest. Seid stark, männlich. Aber, was haben wir gelesen? Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Das ist immer das Größte. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Vielleicht darf ich ein paar praktische Beispiele so weitergeben, als Versuch. Es gibt in der Bibel fundamentale Aussagen. Daran gibt es nichts zu rütteln. Dem geben wir nicht nach, auch nicht eine Stunde. Es gibt aber auch Detailaussagen, die die Bibel selber offen lässt oder die nicht unbedingt heilsrelevant sind. Ja? Eindeutige Irrlehren müssen mit aller Schärfe zurückgewiesen werden. Dogmatische Lehrfragen, die in Frage gestellt werden. Denken wir mal die Unfehlbarkeit des Wortes Gottes oder die göttliche Inspiration des Wortes Gottes oder unser Herr Jesus Christus, nicht wahr? Sein Blut zur Erlösung, da gibt es nichts dran zu rütteln. Oder die Jungfrauengeburt oder der Herr als der ewige Sohn Gottes und Schöpfer, der einzige Weg, die Auferstehung. Ich würde auch Israel noch hinzunehmen und vor allen Dingen auch die Gnadenlehre des Neuen Testamentes ohne Werke, um errettet zu werden. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und dem geben wir auch nicht nach. Verführung zur geistlosen Liberalität oder zur falschen Toleranz. Da braucht es Geistesunterscheidung. Oder von einem unordentlichen Lebensstil, Lebenswandel, wie man so sagt, Unheiligkeit, jeder Art von Sünde sollten wir uns fernhalten, aber niemals von einer Schwester oder von einem Bruder oder von einer anderen Gemeinde, bei denen man weiß, Mensch, die haben auch die Bibel als Fundament, aber sie sehen gewisse Dinge anders. Denen geht es auch um Jesus. Und die glauben an das ganze Wort Gottes und über Pausch und Bogen. Also mir ist das so hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal aufgreifen darf, was Nathanael Winkler an einem Nachmittag hier sagte, am 1. Januar mit dem, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ne? Pfarrer Sieber. Ja? Da wird man einfach, also ich habe mal eine Andacht von dem Mann gehört. Also ich kann nicht sagen, dass der nicht gläubig. Natürlich, er kommt aus der, wie sagt man, evangelischen oder reformierten Kirche oder dergleichen mehr. Sicher gibt es da vielleicht das ein oder andere zu kritisieren. Aber was der Mann in Tat und Wahrheit aufgebaut hat, im Glauben an Jesus Christus, die können nicht gläubig sein. Weil, da. Also da frage ich mich, Entschuldigung. Irrlehren gibt es. Da müssen wir wachsam sein, ja, seid wachsam. Aber es ist nicht immer alles Irrlehre, was wir vermeintlich so meinen, dass es Irrlehre sei. Irrlehre ist nicht, dass ich an eine Entrückung vor der Trübsal glaube und du an die Entrückung in der Mitte der Trübsal. Das ist keine Irrlehre. Irrlehre ist, wenn etwas von Jesus weggenommen wird, wegführt, von dem einzig gültigen Heil oder dem absoluten Wort Gottes, ja, wenn da etwas weggenommen wird, das ist Irrlehre. Da müssen wir uns wehren. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. habe ich gelesen und darum lese ich das vielleicht am besten vor. Ein Bauer trifft den Lehrer seiner Kinder auf dem Feld. Er fragt ihn, ob es richtig sei, dass er den Kindern gelehrt habe, so dich jemand auf die Backe schlägt, auf die rechte, so halte auch die andere da. Der Schulmeister bejahte das. Daraufhin schlug ihm der Bauer auf die Backe und gleich noch auf die andere Seite auch. Ja? Zur etwa gleichen Zeit ritt der Gutsbesitzer und Edelmann mit seinem Jäger vorbei. Als der Herr die beiden streiten sah, schickte er seinen Jäger hin, um nach dem Rechten zu sehen. Gerade als der Jäger sich näherte, gab der Schulmeister dem Landwirt auch zwei Ohrfeigen, schüttelte und rüttelte ihn an seinem Mantel und rief, es steht auch geschrieben, mit welcherlei Maß ihr messt, wird euch wiedergemessen werden, ein vollgerüttelt und überflüssig Maß wird man in euren Schoß legen. Und da gab er ihm noch einen halben Dutzend Ohrfeigen mehr dazu. Und dann kam der Jäger, der kam dann zu seinem Edelmann oder Gutsbesitzer zurück und dann sagte er ihm, ach lieber Herr, es hat nichts zu bedeuten, die legen sich gegenseitig nur die Heilige Schrift aus. Ja, eben so kann man es auch machen. Es gibt etwas, das ist mir sehr ins Herz gegangen. Als mir das aufgegangen ist, Es gibt etwas, das steht weit über jede Erkenntnis. Ich rede nicht über fundamentale Erkenntnis. Das steht in Epheser Kapitel 3, Vers 19. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Ganz wenige können das. Unter dem Maßstab der Liebe. Ich bezeichne mich nicht als Calvinist. Aber ich gehe doch nicht hin und ich sage, weil du Calvinist bist, kann ich mit dir keine Gemeinschaft haben und können wir nicht in einer Gemeinde sein. Oder Entrückung. Was habe ich mich früher in der Wolle gehabt mit anderen, die das anders sahen? Und dann habe ich geschrieben und dann habe ich Argumente gesucht. Hat mir selber eigentlich gedient, kann ich jetzt mal gar nicht so negativ sagen. Man lehrt darüber, aber ich würde doch nie sagen, ja gut, du siehst die Entrückung zu einem anderen Zeitpunkt. Ja, verstehen Sie? Oder bitte, ich frage Sie, es gibt doch Dinge in der Bibel, die kann man auch anders sehen. Heilszusammenhänge, Verständnis der Offenbarung. Wissen Sie, wie viele Auslegungen, biblisch gläubige Auslegungen gibt über die Offenbarung? Mindestens 100. Mindestens. Wer ist die Hure? Beispiel. Wer ist die Hure? Ja, Babylon. Offenbarung 17, Offenbarung 18. Da gibt es, da sagen die einen, es ist Rom. Kann ja sein. Liegt auf sieben Bergen. Die anderen sagen Brüssel. Brüssel liegt auch auf sieben Bergen. Hat mir jetzt kürzlich noch jemand geschrieben. Wieder andere sagen, nee, es ist Jerusalem. Oder es ist die Ökumene. Oder das Weltwirtschaftssystem. Oder alles zusammen. Liebe Geschwister, es steht nicht da, dass es Rom ist. Es steht nicht da, dass es Brüssel ist. Und es steht nicht da, es steht nur da, dass es ein Geheimnis ist. Und deshalb gibt es wahrscheinlich auch so viele Auslegungen. Und wenn da einer behauptet und sagt, Rom ist dies und jenes und nur ich habe Recht und alle anderen haben Unrecht, dann würde ich sagen, oh, vorsichtig. So ist das auch mit der Teilungsfrage der Schrift. Andere sind da vielleicht ein bisschen extremer, enger. Offen gestanden, da zähle ich mich jetzt zu, ich verstehe so die Bibel am allerbesten. Andere sind da ein bisschen freier. Die sehen das nicht so eng. Ja, sind wir deshalb nicht Christen? Oder sollten wir uns deshalb nicht stehen lassen? Wie viele Aufforderungen gibt es in der Bibel, die uns zur Wachsamkeit ermahnen, aber eben auch zur Liebe? Richtet nicht vor der Zeit. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Oh, oh, oh. Und vielleicht werde ich, Norbert Lied, damit dann einmal konfrontiert vor dem Richterstuhl Gottes. Norbert, warum hast du deinen Bruder verachtet? Warum hast du ihn abgeurteilt? Niemand suche das Seine, sondern auch das, was des anderen ist. Die Denkweise. Nachdem die Weisen den Stern gesehen hatten, das war ihre Sichtweise, treffen sie die Entscheidung, sich aufzumachen. Das war ihre Denkweise. Die Sichtweise prägt die Denkweise. Ich habe diese Sicht bzw. Ansicht und die prägt mein Gedankengut im Positiven und im Negativen. Ja? Im Positiven, ich habe diese Ansicht biblisch gesehen und ich übe mich darin und ich lerne darin, ich befasse mich darin und das verändert mich. Wunderbar. Es kann aber auch im Negativen sein. Auch hier möchte ich ein praktisches Beispiel weitergeben, die Geschichte von dem Axtdieb. Kennen Sie die? Da ist ein Mann, der findet seine Axt nicht mehr. Und er vermutet, dass der Sohn des Nachbarn diese gestohlen hat. Und jetzt beobachtet der den Sohn des Nachbarn aufs Genaueste. Und er spürt immer mehr, das muss der Dieb sein. Das muss der Dieb sein. Sein Gang, der geht ja wie ein Dieb. Ja? Seine Blicke, wie der guckt, so guckt nur ein Dieb. Wie der spricht ja wie ein Dieb. Seine Gesten, seine Bemerkungen, hundertprozentig, das ist der Dieb. Und eines Tages findet er seine Axt. Versehentlich hat er sie an einem ungewohnten Ort platziert. Und auf einmal war der Gang, der Blick und die Gesten des jungen Mannes nicht mehr die eines Diebes, sondern eines ganz normalen jungen Menschen. Unser Gedankengut prägt uns. Albert Einstein hat einmal gesagt, es ist schwierig, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern. Schwieriger als ein Atom. Albert Einstein. Sehen Sie, ich möchte da jetzt kein Urteil, ich sage das jetzt mal ganz neutral, ohne ein Urteil zu fällen. Ein Calvinist wird immer calvinistisch denken und es wird ihn prägen. Ein Lutheraner wird immer lutheranisch denken und es wird ihn prägen. Er wird sagen, ja, und ein Baptist wird baptistisch denken. Der Baptist wird zum Beispiel sagen, ja, ich bin für die Großtaufe. Ja, der Lutheraner wird sagen, ja, ich finde die Kleintaufe wichtig. Gut, natürlich gibt es da eine Wahrheit. Aber ich würde doch nie das Christentum und die Wiedergeburt des anderen deshalb in Frage stellen und ihn nur deshalb ausgrenzen. Wenn ich in meiner Sichtweise zu weit bin, das ist durchaus eine Gefahr, dann kann es dazu kommen, dass ich alles toleriere, dass ich alles gutheiße, dass ich alles stehen lasse, was nicht stehen gelassen werden darf. Das ist nicht okay. Wenn ich ungereine Gedanken habe, dann werden diese unreinen Gedanken wahrscheinlich irgendwann zu einer Handlung. Wenn ich Hass in mir trage, Wut, Eifersucht, Missgunst, dann wird sich das früher oder später in Worte oder in Taten auswirken. Wenn ich in meiner Sichtweise zu eng bin, dann besteht allerdings Gefahr, dass ich andere immer nur aburteile und sie nicht stehen lasse. Und hier dürfen wir um Weisheit bitten, dass der Herr uns Geistesunterscheidung schenkt, Geistesleitung und eine gottgegebene Denkweise. Das richtige Maß. Und immer unter dem Deckmantel der Liebe, im guten Sinne jetzt. Ne? Nicht die Sünde, aber immer alles andere. Die Liebe ist das Größte. Was haben sich die Reformatoren in der Wolle gehabt, ja? Calvin gegen Luther und umgekehrt und gegen Zwingli und Erasmus von Rotterdam und die haben sich aber zur Minna gemacht, wie man so sagt, ja? Und Gott hat sie alle gebraucht. Gott hat sie alle gebraucht. Stand da drüber. Weil sie offen und ehrlich waren, aber in Detailfragen sich nicht verstanden. Das war das Problem. Zum Schluss. Die Handlungsweise. Die Weisen führte die Sichtweise vom Stern zur Entscheidung in ihrer Denkweise. Und das bewirkte ihr Handeln. Sie machten sich auf, sie kamen nach Bethlehem, sie fanden das Kind, sie huldigten ihm, beteten es an und gaben ihm Geschenke. Die Sichtweise prägt die Denkweise führt zur Handlungsweise. Es gibt Dinge, mit denen ich mich befasse, im Negativen. Irgendwann werden die sich ausschlagen in meinen Handlungen, in meinen Worten, in meinen Gesten und Taten. Nicht gut. Deshalb sollten wir uns möglichst viel mit dem Wort Gottes beschäftigen, ja? Und Gemeinschaft haben mit unserem Herrn und auch in der Gemeinde. Es gibt nur wenige Christen, meine ich, wenige Gemeinden, die haben ihre Meinung und die stehen auch fest dazu. Aber sie lassen ganz einfach auch andere im brüderlichen Umgang stehen. Es gibt fromme, sehr fromme Christen, die kommen nicht in die Gottesdienste, sind aber sehr fromm, wenn man mit ihnen redet. Wenn da ein Pastor redet, dessen Art, Aussehen, Stimme oder Krawatte ihnen nicht gefällt. Stimme ist zu laut oder zu leise oder wie der sich da benimmt und uns haben sie hier schon gesagt, wenn ihr da immer so steht, das macht man noch nicht. Ja, ich sag, wo soll man denn hin mit den Händen? Also irgendwie... Ja? Manchmal sind wir auch nervös, verstehen Sie? Wir sind doch auch nur Menschen. Dann halten wir uns fest an der Kanzel. Irgendwo hin mit den Händen. Ja. Ich weiß von Leuten, die haben gesagt, also wenn der da die Andacht hält, dann gehe ich nicht. Ja, wieso denn nicht? Der ist doch gläubig, der gibt doch eine biblische Botschaft. Ja, das gefällt mir nicht, wie der da rumkrost und was der immer so viel da so und so. Das gehe ich nicht, fertig aus. Komisch. Was verachtest du deinen Bruder? Römer Kapitel 10, Vers 14. Da gibt es auch ein biblisches Beispiel, nicht wahr? Und ich glaube, der Herr Jesus ist doch auch da unser größtes Beispiel. Denn im Markus-Evangelium heißt es, Kapitel 9, Vers 38, 40, Johannes sprach zu ihm, Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgte, weil er nicht so ist, wie wir sein sollen oder wie wir meinen, wie man sein muss, weil er nicht zu uns gehört, zu unserer Gemeinschaft. Da antwortet der Herr und sprach, wehrt ihm nicht. Denn niemand wird ein Wunderwerk in meinem Namen tun und bald darauf übel von mir reden können. Immer er ist das Kriterium. Immer er ist das Kriterium. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Das war auch bei den Jüngern so. Also ihre Sichtweise führte sie zur Denkweise und dann zur Handlungsweise. Ja, sie haben ihm gewehrt. Ja, für etwas anderes sollten wir die Sicht haben und uns darin bemühen, für Christus und für seine Liebe. Ich möchte zum Schluss kommen. Zwei Fehler sollten wir beachten oder vor zwei Fehlern sollten wir uns hüten. Das heißt ja, seid wachsam, ja, steht fest im Glauben, seid stark, männlich. Alles, was ihr tut, lasst in der Liebe geschehen. Zu frei sein ist eine Gefahr. Auch biblisch-dogmatisch. Oder wer zur Sünde oder zur Heiligung ein liberales Verhältnis hat, der wird auch dementsprechend handeln und die Sünde tun, weil er sie auf die leichte Schulter nimmt. Wehe uns. Aber zu eng. Die Pharisäer waren nicht offen für die Lehre des Johannes des Täufers, später dann auch nicht für die unseres Herrn und danach auch nicht für die Aussagen der Apostel. Und was haben sie nur getötet, nur verurteilt. Und in allem wollten sie biblisch sein. Interessant. Schriftgelehrte. Pharisäer. Wer einen Blick für Jesus hat, sag ich mal, und das lerne ich vielleicht auch von den Weisen, für seine Lehre, für sein Handeln, vor allem für seine Liebe und für sein Opfer für alle Menschen, der geht andere Wege. Wie die Weisen aus dem Morgenland, sie gingen einen anderen Weg zurück, als sie gekommen waren. Das tut jeder, der Jesus kennenlernt. Er wird nicht so bleiben, wie er war. Und der Herodes wollte sie verführen, weil er nur sich selbst sah, und sie gingen einen anderen Weg, als sie gekommen sind. Okay. Die diesjährige Jahreslosung der evangelischen Kirche, das macht ja so die evangelische Kirche jedes Jahr, die geben eine Jahreslosung heraus. Und ich denke, die ist sehr passend vielleicht für unser Thema heute Morgen und könnte das zusammenfassen. Da heißt es, also Jahreslosung 2019 der evangelischen Kirche, auch im Losungsbüchlein, Herrnhuter und so, Psalm 34, Vers 15. Lass ab vom Bösen, tu das Gute, suche Frieden, jage ihm nach. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für dieses Jahr 2019 die rechte Sichtweise, die rechte Denkweise und die rechte Handlungsweise. Amen. Ich darf noch ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich weiß, dass ich mich da selber zu beugen habe. Wie schnell sieht man nur sich selbst und nicht den anderen. oder nur vom eigenen Standpunkt aus. Schenk mir Weisheit und Gefühl und vor allem, dass ich in der Liebe zunehmen dürfte, Herr, und die mich regiert, mich bestimmt. Bitte dich das aber auch für unsere Gemeinde und für ja, die Glieder deines Leibes, ob es weltweit ist. Wir werden immer unterschiedlich sein. Aber du bist unser Stern. Wir wollen Ausschau halten nach dir und auf dich blicken, von dir lernen und umgestaltet werden. Ach Herr, möchtest du uns die Gnade schenken, auch in diesem Vorsatz für vielleicht dieses Jahr in deiner Kraft. Wir selber können es nicht, Herr. Hilf du uns. Amen.